Interessanterweise tangierst du in der Art und Weise, wie du das gerade beschreibst, zwei weitere Prinzipien, die sich auch im Beta-Kodex bewegen. Also du, auch da siehst du nicht, einfach logisch weiter drüber nachdenken, zeigt, dass es dann immer wieder Prinzipien braucht, um diesen logischen Gedanken einmal zu manifestieren. Und das ist beispielsweise das Prinzip 8, die Geistesgegenwart. Und da geht es darum, dass wir die Vorbereitung statt der Planwirtschaft machen. Also du hast das ja gerade selber gesagt, ne? Wir bereiten uns vor, sowohl in den Fähigkeiten, die wir erlangen, als auch in den Mitteln, die wir bereithalten. Und ein anderes Prinzip, das du gerade tangiert hast, ist das Prinzip 11, die Ressourcendisziplin.
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
Schönen guten Morgen, lieber Stefan in den Beta-Haus.
Schönen guten Abend nach Neuseeland.
Danke. Wir haben heute das Vergnügen, das zweite Mal sprechen zu dürfen. Wir haben uns eben schon ganz kurz die Zahlen angeguckt. Die erste Folge mit dir ist, möchte mal meinen, durch die Decke gegangen. Also vielen Dank an der Stelle. Wer da mehr dazu hören will, wer der Stefan ist, was er für einen Werdegang hat, woher die philosophischen Gedanken kommen, die er heute mit uns teilt, kann sich gerne die erste Folge dazu anhören. Heute wollen wir uns aber dem Thema und deiner Liebe widmen, sozusagen deiner Herzensthema, Beta-Kodex. Wir haben uns gerade überlegt, wie widmet man sich eigentlich so ein Thema? Und vielleicht können wir kurz den Zuhörern daran teilnehmen, wie wir diese Einflugschneise ausgewählt haben. Weil man kann sich ja solche Themen aus unterschiedlichen Winkeln nähern.
Ich freue mich zunächst mal darüber, dass die Interessenzahlen zeigen, dass an dem Thema was dran ist. Also wir haben uns ja mit der Frage beschäftigt, was folgt denn eigentlich auf Agilität? Was ist denn Beyond Agile? Und damit eben auch die Frage, welche Rahmenbedingungen braucht es denn, dass Agilität wirklich wirksam werden kann? Und kam ja im letzten Podcast dazu, dass es eigentlich Rahmenbedingungen braucht, die im traditionellen Management, im Systemmanagement nicht herzustellen sind. Und wir deshalb gefordert sind, das Systemmanagement, also das klassische Command and Control, die klassische zentrale Steuerung, zu überwinden. Und in der Folge heute werden wir uns damit beschäftigen, was denn nun die Alternative sein kann, wie die aussieht. Und du hast das schon gesagt, in meiner Vorstellung ist das der Beta-Kodex, aber nicht aus einer dogmatischen, postulierenden Haltung heraus, sondern aus einer logisch erklärenden, herleitenden Haltung heraus. Das ist also der Anflug, den wir heute wählen. Und da kann man sagen, man könnte sich den Beta-Kodex als ein großes Konstrukt angucken. Das sind ja 12 Prinzipien und eine Reihe von Methoden, Praktiken, Tools, die damit verbunden sind. Das ist kein Framework, sondern es ist eher zu begreifen wie eine Art Maßstab, eine Art Messlatte für ein bestimmtes Maß an Dezentralisierung oder Selbststeuerung oder sowas. Und da könnte man sagen, wir gucken uns den Beta-Kodex als Ganzes mit all seinen 12 Prinzipien an. Das wirkt aber relativ schnell überbordend und auch so ein bisschen willkürlich. Und stattdessen haben wir uns jetzt entschieden, im heutigen Podcast den Anflug zu nehmen, über ein Prinzip, über eine einzige Änderung, wenn man sozusagen die Frage stellt, wie kommt man denn jetzt vom Management in das andere, in das vermeintlich Bessere, von ich überzeugt bin, dass es das Bessere ist, wenn wir nur einen einzigen Schalter umlegen. Was passiert denn dann? Und diesem Gedankenpfad folgen wir und entwickeln dann in der heutigen Folge, mal sehen, wie viele Prinzipien wir schaffen, des Beta-Kodex quasi live neu, um zu zeigen, dass die aufeinander aufbauen und dass die Stellschraube 1, die Stellschraube 2 zwangsläufig mit sich bringt. Wenn man die Stellschraube 2 dann nicht bewegt, dann wird die Veränderung nach Stellschraube 1 ins Stocken geraten und man hat es eben nicht geschafft, das Prinzip Management, das klassische System der zentralen Steuerung zu überwinden. Und in diesem Gedankenexperiment werden wir uns heute bewegen.
Ich finde das einen guten Gedanken, Stefan, weil der, als Nils bei Magier Senf war, meinte er so, ich hatte ihm im Vorfeld Fragen gestellt und meinte so, welches ist denn dein Lieblingsprinzip, wenn du eins wählen müsstest? Und da hat er dann mir gleich so, man möchte schon fast sagen, so eine verbale Ohrfeige gegeben, im Sinne von, nee, man kann nicht ein Prinzip auswählen. Ist nicht wie beim Buffet, dass man nur den Fisch wählt und nicht das Hähnchen, sondern wenn man den Beta-Kodex nimmt, muss man alle Prinzipien nehmen. Und wie du gesagt hast, wir wollen uns jetzt mal anhand dieser Einflugschneise eines Prinzips vielleicht den anderen widmen und wie du gesagt hast, uns vielleicht mal schauen an, wie vielen wir dran vorbeikommen.
Hat Nils halt nicht unrecht. Ne? Also es ist schon so, dass wir über kurz oder lang dann an diesen 12 Prinzipien vorbeikommen und alle 12 Prinzipien auch brauchen. Aber es ist natürlich auch wichtig zu verstehen, warum es die 12 Prinzipien braucht. Also es stimmt, es braucht alle, aber warum ist das so? Das ist, glaube ich, wichtig, diesen Gedankengang in aller Ruhe nachvollziehen zu können.
Warum ist das so?
Ich glaube, man kriegt es am allerleichtesten raus, wenn man sich die Frage stellt, welche Stellschraube könnten wir im Unternehmen ändern, die wirklich auf Dezentralisierung und auf Selbststeuerung abzielt? Und was passiert, wenn wir das tun, wenn wir diese Stellschraube ändern? Und ich schlage einfach vor, weil es sich in der Vergangenheit auch als einen guten Pfad erwiesen hat, mit der Frage der Budgets zu beginnen. Man kann auch ein anderes Prinzip nehmen. Man könnte jetzt auch mit reinen agilen Prinzipien der Produktentwicklung anfangen und sagen, okay, was passiert, wenn wir wirklich ein autonomes Team haben? Welche Konsequenzen ergeben sich denn daraus fürs Umsystem? Wäre genauso legitim. Dann würde man über kurz oder lang am Thema Budget vorbeikommen. Man kann jetzt aber auch sagen, nee, wir fangen beim Thema Budget an. Dann kommt man irgendwann bei autonomen Teams an. So, diese Pfade sind miteinander verwoben. Und in der Forschung, der Beta-Kodex basiert ja auf Forschung. Der ist ja nicht wie das agile Manifest in einer Weinlaune irgendwo in den kalifornischen Bergen entstanden, sondern der ist entstanden aus empirischer Forschung. Man hat sich die Frage in den 90er Jahren schon gestellt, eine Auswahl von Unternehmen, die besonders erfolgreich und besonders lange erfolgreich waren, was zeichnet die eigentlich aus? Wie gehen die mit Budgets um? War so sinngemäß damals die Fragestellung dieser Forschergruppe. Diese Forschergruppe hieß dann später der Beyond Budgeting Roundtable, als man rausbekommen hat, dass diese Firmen überraschenderweise besonders erfolgreich sind. Zunächst sagte man, obwohl sie keine Budgetplanung haben. Und später kam für diese Forschergruppe raus, die sind erfolgreich, weil sie keine Budgetplanung haben. Aber nicht nur Budget, sondern weil das Folgen hat. Wenn man keine Budgetplanung mehr hat, dann hat das Folgen für die Organisationsgestaltung. Und diesen Folgen können wir jetzt mal nachspüren, indem wir auch sagen, wir machen jetzt einfach die Arbeit dieser Forscher in einer ganz verkürzten, schnellen Form hier im Podcast jetzt auch.
Können wir für uns vielleicht sagen, mal okay, der Frage widmen, warum es überhaupt Budget gibt? Also warum ist es so weit verbreitet? Also gibt es jetzt den Gegenpol dazu zu sagen, hey, die Firmen nicht obwohl oder trotz allem, sondern weil sie keine Budgets haben. Aber warum gibt es denn überhaupt Budgets als Steuerungsinstrument?
Ja. Genau, und das ist aus meiner Sicht ziemlich leicht zu erklären, wenn man das Geld, das die Unternehmung einnimmt, nur an einer einzigen Stelle konzentriert, aber in ganz vielen Stellen im Unternehmen Geld ausgegeben werden muss, dann müssen die Menschen, die das Geld ausgeben, ja wissen, wie viel Geld dürfen sie ausgeben, dass dem Unternehmen kein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Und darüber haben sie keine Informationen. Also sie kennen ihre eigenen Kosten nicht, sie kennen ihre eigenen Einnahmen nicht, sie kennen unter Umständen nicht die Gehälter von sich und ihren Kollegen in Summe. Da fehlen ganz, ganz viele Informationen. Und dennoch soll beispielsweise eine Einkäufergemeinschaft oder eine Abteilung oder eine Einkäuferin oder ein Vertriebler oder was auch immer, die sollen entscheiden, kann ich jetzt mir diesen Lieferanten leisten? Kann ich mir dieses Hotel leisten? Kann ich mir dieses Bahnticket leisten? Ihnen fehlt aber jede Information, um diese Entscheidung zu treffen. Dann brauchen wir eine Abstraktion dieser Informationen. Und das macht man mit Budgets. Eine zentrale Einheit verteilt das Geld, das sie irgendwann mal eingenommen hat oder auch nur glaubt, in der Zukunft einzunehmen, über eine Umlage per Gießkanne oder nach irgendeinem Verteilungsschlüssel. Das ist ja mittlerweile eine ganze Wissenschaft. Dieses Geld dann wieder in der Firma, teilweise eben als virtuelle Currency. Es ist ein Eintrag in einem SAP-Modul und da darf man dann dieses und dieses Geld darf man dann ausgeben und das muss dann kontrolliert, gemonitort, Planabweichung und so weiter und so fort. Also daraus entsteht eine komplette Beschäftigungsmaschine, weil man eben versucht, den Umgang mit Geld aus einer zentralen Steuerung heraus effizient zu organisieren. Das funktioniert in der Praxis nicht, aber das ist der Ursprung. Und in einer Welt, die planvoll ist, die ruhig ist, die stetig ist, die nicht dynamisch ist, wo man die Zukunft klar antizipieren kann, hat das mal funktioniert. Da gab es eine kurze Phase im letzten Jahrhundert, wo das gut funktioniert hat. Aber wir sehen schon, dass die Unternehmen zusehends mit diesem Thema Budget kämpfen und sehr, sehr viel Aufwand damit haben, den Budgetprozess zu optimieren. Und nun gibt es einige Firmen, die sagen, statt zu optimieren, schaffen wir den Budgetprozess einfach ab. Und dann kommen genau die Fragen, die wir gerade tangiert haben, wieder hoch. Woher weiß nun die Einkäuferin oder der Vertriebsmitarbeiter, dass er sich dieses und dieses leisten kann? Und darauf brauchen wir jetzt eine Antwort.
Es ist spannend, ne? Wie ich könnte mir jetzt vorstellen, wie viele Zuhörerinnen jetzt auf der Gedankenreise sind. Okay, ich habe das verstanden, Budgets, jetzt brauchen wir Antworten. Also ich finde, vielleicht kannst du mir da auch nochmal helfen, das ist ja so stark verankert, die Budgetdenke, die Budgetoptimierung. Als Freiberufler, du kennst das auch, am Jahresende kriegt man eher Aufträge, weil die Budgets ausgegeben werden müssen. Also es ist so verankert und in Stein gemeißelt, diese Denke, und durchdringt ja das ganze Unternehmen, ne? Jetzt diesen Schwung quasi im Kopf zu machen, gibt es da aus deiner Sicht eine Einladung, ein Bild, eine Metapher, wie du sagst, wie sowas gelingt, wie man das schafft? Oder, Budgets ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt ja ganz viele dieser in Stein gemeißelten Glaubenssätze in unserem Leben, die erst offensichtlich werden, wenn man sie gehört hat, aber so richtig ankommen wollen sie nicht. Also wie kriegt man diesen Erkenntnisvorsprung hin?
Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com/agila-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich glaube, dazu braucht es zwei Dinge mindestens. Das eine ist das Bewusstsein darüber, wie viel Energie in die Systemerhaltung eigentlich reinfließt. Wie viel Prozent der Aufmerksamkeit, die Menschen in einer Organisation zur Verfügung haben, fließt in den Erhalt beispielsweise dieses Budgetprozesses. Mhm. Und dann kommt vielleicht raus, dass um den Jahreswechsel herum 50% der Aufmerksamkeit von Top-Managern, Middle-Managern und vielleicht auch irgendwie der Teamleiter vollständig von diesem Thema gefressen wird und 50% steht dann für den restlichen Dienst am Kunden zur Verfügung. Und wenn man sagt, gut, das ist jetzt eine Investition, 50%, das ist die eine Teil der Gleichung, zu sagen, okay, wir haben hier 50% unserer Aufmerksamkeit, damit verbunden natürlich auch Geld, das man anders einsetzen könnte, ist das gut investiert? Und wenn da ein Moment des Zweifelns entsteht, braucht es die zweite Komponente. Und das ist die Vorstellung von der Alternative. Wenn die Alternative nicht ähnlich klar sich abzeichnet wie das, was man gerade schon tut, ist der Wechsel natürlich schwer. Dann wirkt das ja so, als würde man etwas, das vermeintlich funktioniert, einfach wegwerfen, ohne zu wissen, was auf dem folgt. Das machen nur ganz wenige. Es gibt natürlich immer wieder so Abenteurer oder so Explorer, die sagen, ich weiß nicht, was danach kommt, aber es muss besser sein als das, was ich habe. Das ist natürlich schön, also sowas braucht es natürlich auch. Ich glaube aber in der Masse, und darum geht es beim Beta-Kodex, das ist ein Betriebssystem für die Masse, für nahezu alle Unternehmen, vielleicht für alle Unternehmen, braucht es dann natürlich eine Klarheit darüber, was ist denn das Szenario, auf das ich mich einlasse. Und daraus entsteht schon eine ziemlich mächtige Packung. Wir wissen, was unsere Investition ist, die wir anders besser einsetzen können. Und wir können ahnen, was die Alternative ist und was vielleicht auch der erste Schritt in diese Richtung ist. Und dann geht es im Wesentlichen darum, im Unternehmen darüber einen Diskurs zu führen. Teilen wir das Problemverständnis? Haben wir eine Idee, eine geteilte Idee von dem, wie das dann aussehen kann, wenn wir anfangen, das Stück für Stück zu verändern?
Dann lass uns doch mal den Pfad entlang laufen. Wie könnte das denn aussehen, wenn im Unternehmen es jetzt keine Budgets mehr gibt? Wir überspringen jetzt mal den Diskurs. Und wie sehen denn die Abläufe, die Prozesse im Unternehmen aus?
Ja, ich glaube, wir können ja miteinander im Diskurs gehen. Wir können ja wirklich jetzt mal das Gedankenexperiment miteinander laufen. Welche Fragen gilt es zu beantworten, wenn wir entscheiden, dass es keine Budgets mehr gibt? Man kommt an einer Reihe von Fragen vorbei. So, welche fallen dir unmittelbar ein? Wo sagst du, ohne Budgets, wie machen wir denn dann X? Ja, oder wie wissen wir denn Y? So, wenn du solche Sachen aufmachst, könnten wir dem folgen.
Also die ersten Fragen, die mir jetzt im Sinn kommen, ist aus einer ganz großen agilen Transformation, in der ich teilnehmen dürfte, da hat man oft von diesem Change-Budget gesprochen. Ne? Also man hat eine fixierte Anzahl von Mitarbeitern, die war da nicht in den Topf mit dabei. Das hat mich immer irritiert. Also mich würde dann interessieren, okay, man hatte dann 50 Millionen für Change zur Verfügung. Wie würde man dann den Change bemessen? Also die Menschen sind ja immer noch da. Man hat die auch in Teams orchestriert. Die Teams in Tribes oder Departments und Abteilungen, die haben auch alle ihre, sagen wir mal, sinnvolle Mission. Aber wo kommt denn dann das Geld her? Wie teilt man das Geld über diese 18 Departments auf, über vielleicht drei große Kerngeschäftsbereiche? Konzentriert man sich eher auf den einen, den zweiten oder dritten Geschäftsbereich? Das wären so Fragen aus einer Portfolioplanungssicht, also in ganz holistischen Sicht, würde ich mich fragen, okay, wie würde man dann vorgehen?
Ja, das ist tatsächlich die erste Frage, die in der Regel aufkommt. Woher wissen wir denn, wer wie viel Geld eigentlich hat? Mhm. Und wer wie viel Geld ausgeben darf? Und das ist natürlich die logische Frage, wenn man keine Budgets mehr hat. Und im Beta-Kodex ist beispielsweise, also dass man die Budgets abschafft, könnte man zum Beispiel in dem 12. Prinzip finden. Da gibt es das Prinzip, heißt Flow-Koordination und verkürzt heißt dann quasi so der Teaser dazu, Wertschöpfungsdynamik statt Zuweisungsstatik. Budgets sind statisch, sie werden am Anfang des Jahres zugewiesen. Ich hatte auch schon Kunden, die haben die Budgets auch 5 Jahre voraus geplant. Da natürlich immer mit entsprechenden Anpassungszyklen, was eigentlich einer vollständigen Replanung gleichkam. Das ist eine statische Zuweisung. Also wir wissen, dass wir in 2 Jahren so viel Geld für die und die Maßnahme brauchen, deshalb legen wir das heute schon in der Planung bereit. So, wenn wir sagen, die Umkehrung davon ist eben die Wertschöpfungsdynamik, dann leitet sich daraus ja schon so eine Art Zielsetzung ab. Wir müssen reagieren können auf das, was im Markt passiert. Also wir müssen den Teams ermöglichen, eigenständig rauszubekommen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Und darauf folgt dann das nächste Prinzip des Beta-Kodex, die Teamautonomie. Also wir sagen, wir müssen im Grunde genommen, also die Teamautonomie, Sinnkopplung statt Abhängigkeit heißt das verkürzt, dieses Prinzip. Wir versuchen den Teams also über eine Notwendigkeit, die im Markt, in der Wirtschaftsbeziehung existiert, den Sinn ihrer Leistung wieder vor Augen zu führen. Und das führt dann dazu, dass man im Beta-Kodex, gibt es dann das Zellstrukturdesign, das ist so eine Art Designsprache, wie man Organisationen in der Wertschöpfung sichtbar machen kann und wie man dann die restlichen Funktionen, also die Strukturen der Compliance und die informelle Struktur der Wertschöpfungsstruktur auch unterordnen kann. Und dann würde man sehen, man bräuchte Teams, die direkt Marktkontakt haben. Und jetzt mache ich es mal ganz kurz. Dann heißt das, diese Teams müssen ihr eigenes Geld verdienen über den Marktkontakt. Und die dürfen dann die Zahlen natürlich auch kennen. Die kennen ihre eigenen Ergebnisse. Man könnte dort den Teams dann ein eigenes, ganz kurzes, reduziertes Gewinn- und Verlust-Cheat geben und dann sehen die Teams, was sie für Geld haben. Und damit beantwortet sich natürlich die Frage für die Peripherie-Teams zunächst einmal, wie viel Geld sie eigentlich wirklich haben. Wenn sie Verkäufe haben, dann haben sie ja Einnahmen und über die Einnahmen haben sie dann auch eine Verfügung. Das ändert natürlich ziemlich viel. Dann hat man jetzt quasi schon 2 Stellschrauben, nur in diesem Gedankenexperiment. Normalerweise in der Firma würde man das ja in einer größeren Aktion umstellen. Also man würde mehrere Prinzipien gleichzeitig in die Wirkung bringen. Aber jetzt im Gedankenexperiment, nur mal um zu gucken, wie die Dominosteine dann nach und nach umfallen, hat man jetzt schon 2 Steine umgestoßen. Also wir haben die zentrale Steuerung weggenommen und suchen nach einer dezentralen Selbststeuerung und machen das damit, dass die Teams jetzt Geld verdienen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit den Teams, die keine unmittelbaren Marktleistungen erbringen. Ist ja auch in der agilen Bewegung ein ganz großer Streit immer gewesen. Dürfen die existieren? Haben die was zu sagen? Und so weiter. Und in dem Beta-Kodex würde man das jetzt übersetzen mit dem 2. Prinzip. Also das Budget ist das 12. Prinzip. So, ich gehe jetzt gerade quasi der Reihe nach. Mit dem 2. Prinzip, das wäre jetzt die Föderalisierung. Zellstruktur statt abgeteilter Silos. Das heißt also, man würde aus diesen zentralen Einheiten ebenfalls Teams machen, die eigenständig Geld verdienen. Nach dem gleichen Prinzip. Die brauchen dann Kunden innerhalb der Firma, die echtes Geld bezahlen, das wirklich vom echten Kunden außerhalb der Firma kommt. Und ohne das jetzt lange ausschmücken zu wollen, sieht man dann, dass das Geld nicht mehr von innen nach außen über Budgets ins Unternehmen hineingedrückt wird, sondern von außen nach innen ins Unternehmen hineinsickert. Über die Leistungsbeziehungen, die im Innen sind. Und wenn man diese drei Komponenten, das ist jetzt quasi der dritte Dominostein, jetzt haben wir Leistungsbeziehungen im Innen, und das löst natürlich wieder eine Menge Fragen aus.
Okay, dann lass uns mal...
Eine Frage, die... Also können wir quasi so würden, könnten wir jetzt dem folgen. Ne? Dann
das machen wir auch. Also schon, das machen wir auch. Ich habe jetzt gerade nur zwei Fragen, wenn du erlaubst. Die eine Frage ist, ich komme ja aus einer Startup-Szene, also ich denke immer so an Startups. Also jedes dieser Teams ist wie ein Startup und wie du gesagt hast, die haben ein einfaches Gewinn- und Verlust-Denke oder Sheet und sehen dann die Leistungen. Bei einem Startup hat man dann aber auch Investoren. Und dahinter stehen dann vielleicht auch strategische Wetten, wo man sagt, okay, man hat jetzt, man gibt ein bisschen was von seinem Eigenkapital ab, um auf eine strategische Wette einzuzahlen, weil der Markt vielleicht noch nicht bereit ist, für diese Leistungen zu bezahlen. Oder der Kunde sieht diesen technologischen Fortschritt noch nicht und oder das muss auch erstmal entwickelt werden. Oder. Wie geht man mit diesen, und das versucht man ja auch in diesen großen strategischen Portfolios zu machen, wenn man da 50 Millionen hat, dann kommt der Konzern daher und sagt, okay, 3 Millionen in diese Wette und 5 in diese. Klar, das ist alles geplant, aber die legen ja schon irgendwie große Initiativen und Wetten an. Wie macht man das in dem Prinzip, wenn die Teams nur mit dem Geld vom Markt quasi hantieren dürfen? Dürfen die Kredite aufnehmen? Dürfen die Investoren von sich gewinnen? Wie geht das vonstatten?
Letztendlich ist hier wichtig zu sehen, dass das, was ich gerade beschreibe, Prinzipien sind. Das heißt, die konkrete Übersetzung, wie eine Firma das macht, bleibt in der Handhabe der Firma. Sonst würden wir in ein Framework, in ein Tool hineingeraten und würden sofort die Gefahr haben, dass sobald sich der Kontext einer Firma zur anderen nur minimal ändert, das Framework und das Tool nicht mehr passt. Also immer sagen, alles, was wir hier sagen, sind erstmal Gestaltungsprinzipien, die der Übersetzung bedürfen und auch der gemeinsamen Diskursbildung, Willensbildung in der Firma. Ich weiche der Frage aber nicht aus. Ich will nur sagen, es ist wichtig zu verstehen, dass egal welche Antwort ich jetzt gebe, jede Firma herausgefordert ist, eine eigene Antwort entlang dieses Prinzips zu finden. Und was ich mir vorstellen könnte und was in anderen Firmen funktioniert, ist, dass die Teams, jedes Team im Zentrum und in der Peripherie Leistungen für die Zukunft, Wetten der Zukunft mitfinanzieren. Beispielsweise, indem sie, es gibt ein Team, eine Zelle, das sich um die Entwicklung einer strategischen Initiative, einer strategischen Wette kümmert. Das könnte ein agiles Produktentwicklungsteam sein, das autonom mit einem festen Investorenkapital und einer festen Timeline, also einer Timebox von, weiß ich nicht, einem Vierteljahr, einem halben Jahr, einem Jahr, die Chance hat, irgendwas zu entwickeln, für das der Markt jetzt gerade noch keine Zahlungsbereitschaft zeigt. Und weil eine Firma natürlich daran interessiert ist, auch in Zukunft noch gute Produkte zu haben, ist jede Zelle im Unternehmen daran interessiert, daran einen Beitrag zu leisten. Und das ist halt was, was man im Innenverhältnis miteinander aushandelt, dass die Zellen dann für diese Leistung auch einen Teil ihrer Einnahmen bezahlen. Das ist genauso, als würden sie für ein gutes E-Mail-Hosting einen Teil ihrer Einnahmen zahlen. Das ist eine Infrastrukturleistung, die Firma auch in Zukunft relevant zu halten. Nur dadurch, dass es keinen Marktkontakt hat, ist diese Zelle natürlich eine Zentrumszelle in der Logik der Zellstruktur. Und den Rest kann man sich in allen Farben ausschmücken, wie man das im Unternehmen macht. Wichtig ist aber zu verstehen, dass das keine Entscheidung ist, die an die formelle Autorisierung gekoppelt ist. Das hat also nichts damit zu tun, ob ich Leiter Head of Portfolio Management bin oder sowas. Das ist unerheblich, sondern es sind Leistungen, die ein Funding erfahren, weil sie eine Wette auf die Zukunft sind. Und dieses Funding kann auch entzogen werden. Wenn ein Team nach 6 Monaten immer noch nicht zeigen kann, dass es irgendwie auf den Market Fit zusteuert, bei Pharmafirmen ist das wahrscheinlich nochmal ein längerer Zeitraum, dann kann so ein Funding auch entzogen werden. Das ist dann aber was die Zellen im Innenverhältnis organisieren.
Klingt auch total schlüssig, ne? Weil das sind ja dann auch die Marktgesetze von Startups. Ne? Wenn die nächste Finanzierungsrunde anstünde und die Zahlen sind nicht da oder die ersten Hinweise darauf, dass die Wette aufgeht, gut, dann kann man die Finanzierungsrunde nicht abschließen. Und dann findet man keine Investoren, entweder jetzige oder neue, die auf diese Wette einzahlen. Und so kann ich mir das in etwa auch dann in der Firma gut vorstellen. Okay, wir sind quasi von, was machen wir, wenn es keine Budgets mehr gibt, hin zur Teamautonomie gelangt und dann zum zweiten Prinzip der Föderalisierung. Ist eigentlich total egal, ob es jetzt das zweite oder das zwölfte ist. Also es gibt 12 in Summe, glaube ich.
Ja.
Dann sind wir jetzt quasi beim Zellstrukturdesign. Also Teams sind hier Zellen und die haben Leistungen innen und Leistungen nach außen. Das macht für mich alles Sinn. Was sind denn die nächsten Fragen? Ich überlege gerade, was sind denn andere Komponenten? Ja, was passiert zum Beispiel, wenn ein Peripheriezelle, also die Leistungen direkt vom Markt einnimmt, keine Lust auf die HR-Leistungen hat? Könnte ich mir jetzt vorstellen, in einem klassischen Unternehmen gibt es ein relativ großes Personalwesen, ist jetzt über die Jahre entstanden. Wenn wir jetzt mal in diesem Gedankenexperiment weitermachen, könnte ich mir, oder auch Finanzen, also all diese zentralen Abteilungen oder Supportsysteme möchte man ja meinen, die ja heutzutage so eine große Einflusswirkung und Einflussmacht haben aufs eigentliche Unternehmen und gar nicht mehr ihrer Sinnmäßigkeit quasi Mehrwerte stiften, dann fangen jetzt Teams wahrscheinlich an zu sagen, oh, Leistung 1, 2, ja, aber 3 bis 10 vom Personalwesen möchte ich nicht mehr. Sehe ich die Sinnhaftigkeit und den Mehrwert nicht drin. Und das Gleiche auch vom internen Rechnungswesen. Wir haben jetzt keine Budgets mehr. Ihr müsst uns Ziele, ich will gar keine Ziele an die abgeben. Also ich brauche einen anderen Modus. In diese zwei Welten denke ich gerade.
Genau, und da wird schon klar, wenn man den Teams wirklich die Autorisierung gibt, über die Leistungen, die sie beziehen, selbstständig zu entscheiden, dann wird relativ schnell innerhalb der Firma ein Diskurs oder ein Streit darüber losbrennen, welche Leistungen wirklich dazu notwendig sind, um die Leistungen wiederum für den Kunden zu erbringen. Und anders als bei Budgets, das ist ja das, was ich in meinem ersten Gedankenanstoß gar nicht berücksichtigt habe, wird dann relativ viel Verschwendung sofort sichtbar, weil plötzlich gar kein Abnahmezwang mehr existiert. Und die Zentralabteilungen, die möglicherweise über Jahre hinweg über die Budgets auch erhalten wurden, haben plötzlich eine andere Notwendigkeit, sich unter Beweis zu stellen. Das ist natürlich für den Moment der Umstellung auch herausfordernd. Das will ich nicht ignorieren oder will ich nicht abstreiten. Führt aber dazu, dass ein Unternehmen wirtschaftlicher agieren kann, wenn es sich immer wieder neu überprüft, wenn eine Firma 1.000 Menschen hat, mit 1.000 Augen und Ohren, mal zwei, die dann sagen, brauche ich die Leistung oder brauche ich die Leistung nicht? Das ist ja viel, viel besser, als wenn das zentrale Budget und Controlling, die Budgetabteilung, Controllingabteilung, darüber zu entscheiden hat, ob man jetzt 10, 15 oder 25 Millionen für das zentrale Personalwesen ausgibt. Also es wird sehr, sehr viel an Ineffizienz dadurch auch sichtbar und auch der Umgang mit Geld ändert sich, weil es dann wirklich in Anführungsstrichen eigenes Geld ist. Und dieses Verhalten, das du gerade schon so spaßhaft, aber ja leider doch aus der Realität entlehnt beschrieben hast, dass dann plötzlich zum Jahresende noch Geld übrig ist und jeder sein Budget ausgeben will aus Angst, es würde gestrichen werden, das ist ja kein sinnvoller wirtschaftlicher Umgang mit Geld. Keine Privatperson würde so agieren. Weil sie natürlich weiß, dass das Geld von 31. Dezember am 1. Januar immer noch das gleiche Geld ist. Und das sind so Mechaniken, die kann man durch diese Umstellung, die wir jetzt gerade so anfangen durchzudeklinieren, unterbrechen. Das ist für die Unternehmen wirtschaftlich total interessant.
Ich finde auch das Thema Geld, wenn ich das einwerfen darf, zwei Punkte total spannend, wenn man selber mal als Freiberufler, so wie wir beide, gearbeitet hat und dann Rechnungen stellt. Weiß man auch ganz genau, was das mit einem macht. Also der pro Stunde Fokus, pro Stunde, ich will jetzt nicht Outcome sagen, aber Output, ist, glaube ich, höher als in der Festanstellung, weil man weiß, ich werde pro Stunde bezahlt und wenn man dann den Workshop abrechnet, 8 Stunden, das hat immer was mit mir gemacht. Also ich sehe in jeder Stunde so viel mehr Mehrwert als, glaube ich, ein Festangestellter, der ja nie in dieser Denke ist, pro Stunde abrechnen zu müssen. Ne? Und ich habe das auch bei meiner Mutter gesehen, die privat versichert ist, weil sie Beamtin ist und jede Rechnung des Arztes erstmal vorab begleichen muss. Und dann sieht sie jede Rechnung und was die. Und die meisten Menschen haben weder den Geldbezug und den Leistungsbezug aus einer Freiberuflichkeit oder aus der ja vielleicht privaten Krankenversicherung, wo man dann auch die Rechnungen sieht und sagt, was, die 10-Minuten-Termin mit dem Arzt hat jetzt 500 Euro gekostet? Kann ich mir vielleicht nächstes Mal auch sparen oder keine Ahnung was, ne? Aber so dieser Bezug zu, was kostet eigentlich eine Leistung und wer erbringt die und würde ich die nochmal in Erwägung ziehen? Ich glaube, denen fehlt ganz vielen Leuten dieses Bewusstsein von diesem Leistungsbezug und was das eigentlich kostet, ja.
Genau, du formulierst das gerade so ein bisschen als Vorwurf. Den Leuten fehlt da was. Ja. Aber den Leuten, es ist ja nicht so, dass den Menschen als Menschen da was fehlt, sondern dem Arbeitsumfeld fehlen wichtige, die essentiellen wirtschaftlichen Informationen. Und natürlich, wenn mir die nicht vorliegen, dann entscheide ich natürlich nach anderen Kriterien. Nach irgendwas muss ich ja entscheiden. Also das ist kein Defizit der Menschen, sondern es ist ein Defizit des Settings. Da geht der Beta-Kodex ja auch ran. Er sagt, wir müssen ein anderes Setting ermöglichen, ein anderes Arbeitsumfeld gestalten mit mehr Informationen, mit höherer Autorisierung in den Teams, bei den Menschen, um überhaupt dieses wirtschaftliche Handeln einfordern zu können. Alles andere ist ja Augenwischerei. Es gibt einen großen Lebensmittelkonzern in Deutschland, da steht dann in der Pforte ganz groß, jeder Mitarbeiter ist hier Unternehmer. Das ist Augenwischerei. Das, im schlimmsten Fall macht das die Leute zynisch, weil sie denken, wäre ich Unternehmer, würde ich dafür kein Geld ausgeben. Also da muss man schon gucken, passt das, was man von den Leuten fordert, manchmal suffisant, manchmal wirklich vorwurfsvoll zu den Arbeitsbedingungen, die da herrschen. Ja. Und das führt natürlich zu der Frage im Sinne der Beta-Kodex-Prinzipien, wie werden denn wo von wem Entscheidungen getroffen? Ja. Das ist eine Frage, die stellt sich unmittelbar, die ist immer mit der Frage des Geldes verknüpft. Ja. Und im Beta-Kodex gibt es dafür eben das Prinzip Leaderships. Also die Idee davon, dass eine Selbstorganisation, eine dezentrale Selbststeuerung dem Management überlegen ist. Leaderships deshalb, darüber hatten wir im letzten Podcast ja schon gesprochen, weil Führung nicht Leader ist und nicht ein Leadership, sondern mehrmals existiert aus der Compliance, aus der informellen Struktur und aus der Wertschöpfungsstruktur. Und wir verschieben Entscheidungsmacht mit diesem Prinzip im Beta-Kodex in die Teams. Wir entscheiden dort, wo die Information liegt. Dafür müssen aber, und jetzt sieht man, warum die Prinzipien zusammengehören, die Informationen ja auch erstmal da sein. Sonst macht man den Teams relativ schnell einen Vorwurf. Das ist bei agilen Teams oft passiert. Hey, ihr Scrum-Teams, ihr dürft euer Produkt jetzt selbst entwickeln, macht mal. Und dann stellt man plötzlich raus, sie wissen nichts über die Wirtschaftlichkeit, sie wissen nichts über die Kunden, sie wissen nichts über den Wettbewerb. Und dann sagt man, hey, ihr entscheidet ja völlig falsch. So. Da sieht man schon, dass das auch ein anspruchsvoller Weg ist, den man auch dann konsequent gehen muss. Sonst, wenn die Informationen fehlen, können die Teams das nicht entscheiden. Und dann können all die anderen Dinge, die wir gerade schon durchdekliniert haben, ja gar nicht passieren. Dann können sie auch keine guten internen Verträge abschließen und so weiter. Ne? Also deshalb hat Nils gesagt, die Prinzipien gehören zusammen. Weil sie sich schon auch wechselseitig brauchen, um funktionieren zu können.
Und du sprichst einen schönen Punkt an und danke für die Berichtigung, dass das Ketzerische oder Zynische, so war das gar nicht gemeint, weil viele Menschen sind in der Lage, ein Auto zu kaufen oder vielleicht sogar ein Hauskauf, was weit über heutige Budgets hinausgeht. Also wir treffen im Privaten natürlich diese leistungsbezogenen Entscheidungen und machen sie sogar sehr gut. Aber in der Firma, in einem Unternehmen, wird uns da die Mündigkeit genommen, als ob wir nicht Entscheidungen über 1.000 Euro treffen können und nur in Hotels bis 100 Euro die Nacht oder. Also da wird uns so viel vorgeschrieben, wo man ja im Privaten sagt, meine Güte, also hier werde ich ja wie ein Kind, wie mein kleiner Sohn, der 5 Jahre ist, behandelt. Ja.
Und das führt interessanterweise ja genau zu dem Verhalten, dass man den Leuten dann wieder zum Vorwurf macht oder weswegen man diese Regeln überhaupt einfüllt. Also es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Menschen fangen dann plötzlich an, Budgets kurz vor Jahresende auszugeben und dann sagt der Controller, siehst du, die können mit Geld nicht umgehen. Selbst diese Entscheidung kann man ihnen nicht zumuten. Dabei ist das ja die Folge aus der Art und Weise, wie mit Geld überhaupt grundsätzlich umgegangen wird. Oder jemand, der dann doch irgendwie sich noch ein Upgrade auf die Minibar leistet, so, und dann dafür brauchen wir jetzt eine Policy. das müssen wir auch verhindern. Da braucht es jetzt eine Regel und die muss für alle 10.000 Menschen dieser Firma gelten. Also das sind Dinge, wo wir ein Verhalten beobachten und das dann den Menschen zuschreiben und sagen, siehst du, so sind die. Ich habe es immer gewusst. Aber sie sind nur so, weil wir vorher die Rahmenbedingungen schon auf dieses Verhalten hineingestellt haben. Und das macht mich aber in meiner Beratungstätigkeit auch so zuversichtlich, weil das eben auch heißt, dass wir mit anderen Rahmenbedingungen anderes Verhalten erzeugen können oder zumindest unterstützen. Und das ist ja auch das, was wir hier auf dem Beta-Hof erleben. Wir erschaffen hier ein anderes Setting in dieser Offsite-Location, wo Transformation gedacht und erlebt und gestaltet werden kann. Und Menschen verhalten sich ab Minute 1 anders. Also es gibt keinen Grund für mich daran zu zweifeln. Menschen verhalten sich im Fußballstadion anders als im Kino. Also wir sind als anpassungsfähige Wesen ohne Probleme dazu in der Lage, uns dem Setting adäquat zu verhalten.
Das ist ein schöner Punkt. Lass uns noch beim Thema Leaderships und Entscheidungen bleiben. Du hast eben angesprochen, so ein agiles Team, was 3, 6 oder 12 Monate jetzt die Zeit hat, einer Wette nachzugehen und sie wird von den anderen Teams intern gefördert. Wie wird denn so eine Entscheidung dann getroffen? Ich weiß, wir reden hier über Prinzipien und es ist für jedes Firma anders, aber vielleicht können wir dem Gedanken mal nachgehen. Wie trifft man dann eine Entscheidung? Ein strategisches Thema oder 10? Wie kann man dieses Leaderships für sich verstehen oder deuten?
Da ist natürlich die Frage, wer hat die Information und wer besitzt die Könnerschaft, sowas zu entscheiden? Mhm. Also ich kann das natürlich jetzt nicht sagen, das muss der Klaus und die Birte sein.
Schade.
Ich kann nur darauf aufmerksam machen, dass es eben Menschen sein müssen, die wissen, was draußen los ist. Die den Kunden kennen, die Technologie kennen, die die Probleme kennen, die vielleicht auch die Machbarkeit kennen. Also ich kann nur sagen, es ist wie bei jedem anderen Problem. Wenn ich eine undichte Wasserleitung habe, dann frage ich nicht den Elektriker. So, also wir haben genau diese Herausforderung dann in der Firma herauszufinden, wer ist denn eigentlich für diese spezifische Fragestellung Könner? Wer hat die Informationen? Und diese Personen brauchen dann die Autorisierung. Das gilt auch fürs Zusammenstellen von Portfolios. So, was ist das Saatgut der Zukunft? So, das ist wo müssen wir jetzt eigentlich hinforschen? Da brauchen wir Leute, die wissen, was ist ein Klimawandel? Was sind denn die Folgen? Was ist denn der Boden? So, was sind denn Früchte, die funktionieren? Lalala, ne? Da kenne ich mich ja auch nicht aus. Aber es braucht eben dieses Bewusstsein darüber, dass das nicht eine Frage des Management-Titels ist, sondern eben der Expertise. Und da zeigen sich in der Regel schon die Leute, die kennt man ja. Nur der Mismatch, den wir gerade haben, ist, dass die Menschen diese Autorisierung nicht entsprechend ihrer Könnerschaft haben. Und so würde man das bei Portfolioentscheidungen oder bei der Auswahl von Kunden oder bei dem Beschaffen von Software oder was auch immer, würde man das immer so handhaben. Und natürlich gibt es rechtliche Rahmenbedingungen. Deshalb gibt es ja die Compliance. Die ist auch bei sowas zu berücksichtigen. Kann dieses Produkt überhaupt im rechtlichen Kontext gefertigt werden? Darf es verkauft werden? Ist es überhaupt ein Produkt, das den Standards entspricht? Und so weiter und so fort. Also das ist eine Frage, die in einem Rechtskontext stattfindet. Aber das heißt halt nicht, dass die Datenschutzbeauftragten die sind, die das Portfolio zusammenstellen.
Schöner Punkt. Ich würde gerne mal beim Thema, vielleicht bin ich da auch zu engstirnig, Forschung und Entwicklung bleibt. Ne? Also das sind ja, auch wie du sagst, das Saatgut der Zukunft. Da geht man auf mögliche Wetten ein, man macht Recherche, man versucht, sich eher auf die Zukunft vorzubereiten. Ich weiß gar nicht, was meine Frage ist, aber irgendwie in dem Sinne von, wie strukturiert man das, wie organisiert man das dann in Zukunft? Weil man könnte ja fast meinen, bei, auch da wieder meine leicht verkopfte Denke, Personalwesen, Recht, viele Ineffizienzen. Okay, sehe ich, wie man da Geld sparen kann. Ne? Wenn man jetzt vielleicht in der Industrie ist, ähnlich wie bei dir, kenne mich da ja auch nicht, außer gibt es ja auch verschiedene Verhältnisse zum Gesamtkonzernumsatz oder Gesamtunternehmensumsatz, wie viel man in Forschung und Entwicklung stecken soll. Wie geht man denn mit solchen Faustregeln oder, weißt du, so damit um?
Ja, kann ich nur sagen, es ist also zum einen nicht unser Beritt, das muss die Firma selber beantworten, weil das wirklich abhängig ist vom Kontext. Bei der Pharmaindustrie ist es vielleicht viel, viel mehr als in der Dienstleistung, was man da in Forschung und Entwicklung stecken muss, um die Zukunft sicherzustellen. Und wer da beteiligt sein muss, ist auch hochgradig kontextspezifisch. Wenn wir eine Versicherungsleistung rausbringen, sind das Versicherungsmathematiker, das sind aber vielleicht auch Juristen, die dann sagen, mit was für Vertragsbedingungen können wir denn überhaupt rausgehen? Und in einer Softwareunternehmung ist das was ganz anderes. Also ich glaube, unsere Leistung als Berater ist eben dort, diese Prinzipien so klar zu haben, dass die Unternehmen in der Lage sind, diese Fragen zu beantworten. Es kann aus meiner Sicht nicht unsere Aufgabe sein, für jedes Unternehmen diese Frage beantworten zu wollen.
Das ist ein spannender Gedanke, aber das machen wir ja gerade. Ne? Also Beratungen oder vermeintliche Blaupausen und Frameworks vermitteln uns das Gefühl, dass wir genau diese Schablonen zumindest über die Industrie legen, ne? Also nicht über alle Firmen, aber zumindest pro Industrie und dann, okay, hier gibt es jetzt den Industriekennzahl X, Forschung und Entwicklung in Pharmaunternehmen, sagen wir mal 20%, daran orientieren sich dann auch alle. Und die Informationen sind ja dann meistens nicht in den Firmen, sondern in den Beratungshäusern, die dann von Unternehmen zu Unternehmen rennen und sagen, guckt mal hier, ihr wisst es zwar nicht, aber wir haben die Einblicke. Ihr seid 10% unter Markt oder ihr seid ein bisschen zu teuer, wir können hier Effizienz sparen. Ja.
Also wir sehen, dass das auch wieder was mit der Idee des zentralen Managements zu tun hat. Mhm. Also wir können ja allein das Verhalten, das du gerade beschreibst, jenseits dessen, dass Unternehmen schlecht beraten sind, wenn sie nicht selber denken, sondern das Denken irgendwie outsourcen. Jenseits dessen können wir ja sagen, diese Praktik, die du gerade beschreibst, kann ja nur funktionieren, wenn beispielsweise das Prinzip Nummer 6 im Beta-Kodex, die Marktorientierung, verletzt wird. Mhm. Also da sieht man, es ist ein weiteres Prinzip. Wenn man das gestalten will, dann heißt das, wir müssen uns marktorientiert verhalten. Also die Unterüberschrift lautet dort relative Ziele statt Chefvorgabe. Und Berater, Chefvorgabe, das ist ja dann unisono, das reicht man ja dann durch. Okay, aber eigentlich, wenn wir doch sagen, wir haben Teams, die auf den Markt gucken und die sich Zentrumsleistungen leisten, dann müssen die das ja selber wissen, was es braucht. Und in der Regel wissen die das. Hm. Natürlich kann das sein, dass Unternehmen das verlernt haben. Aber dann hilft das halt auch nichts, sich in dieser Abhängigkeitsspirale weiter festzubeißen. Mhm. Dann muss man diese Kompetenz eben wieder erlangen. Also man muss, wenn man sich auf den Weg des Postmanagements begibt. Ja. Das ist ja kein Zwang. Man kann sich ja auch einfach weiter verhalten, wie man sich verhalten hat. Mir geht es ja gerade nur darum zu zeigen, die Alternative ist im Grunde genommen in den Prinzipien, in den Grundzügen schon skizziert. Kann interpretiert werden im Kontext der Unternehmung. Hm. Und dann ist die Frage, wie viel Forschung und Entwicklung braucht es für eine Firma unserer Art, für uns, mit unseren, vielleicht sind sie auch im Wettbewerb ganz hinten dran. Ist das nochmal eine ganz andere Frage? Oder sie sind vorne dabei. Also diese Fragen müssen diese Firmen für sich beantworten. Und deshalb eben relative Ziele. Sie blicken auf den Markt, sie blicken auf das Verhältnis, wie sie zum Markt stehen, wie sie zum Kunden stehen, wie sie zu sich selbst in der Vergangenheit stehen und treffen darüber dann die Entscheidung. Mhm.
Beim Thema Ziele und relative Ziele, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man absolut sagt, ich will 10% wachsen, der Markt ist aber um 30% gewachsen, dann war man schlechter als der Markt. Dann hat man vielleicht sein absolutes Ziel erreicht, jetzt im internen Rechnungswesen-Sinne und kriegt vielleicht seinen Bonus, aber im Prinzip Marktorientierung hat man versagt, weil der Markt stärker gewachsen ist als das eigentlich absolute Ziel. Also ich glaube, das ist sehr eingehend, warum es relative Ziele braucht, statt eine Chefvorgabe oder zentrale absolute Ziele. Wie geht man dann mit Accountability um? Also jedes Team setzt dann seine eigenen relativen Ziele. Hält man die denn irgendwo fest? Steckt es in dem Prinzip drin? Oder gibt es da, also ich will jetzt gar nicht auf eine zentrale Steuerung hin, aber wie halten sich denn Teams sozusagen gegenseitig accountable? Macht es dann die G&V, dass man dann sagt, ihr habt jetzt seit 2-3 Jahren negative Beiträge erwirtschaftet, euch schaffen wir jetzt ab?
Also in der letzten Konsequenz ist es so, genau. Wenn wir eine Marktdynamik in die Unternehmung hineinbringen, dann ist das so. Mhm. ein Team, das sich nicht erwirtschaften kann, das die eigene Leistungserbringung nicht erwirtschaften kann, kann nicht existieren. Hm. Fertig aus. Das heißt nicht, dass die Leute dann über Nacht alle rausgeschmissen werden. Aber es heißt schon, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich auch immer wieder zu optimieren, dran zu bleiben, die eigene Leistungsfähigkeit zu überprüfen, das eigene Leistungsportfolio anzupassen. Das müssen alle Unternehmen da draußen. Wir haben das nur durch die Art und Weise der zentralen Steuerung der letzten über 100 Jahre verlernt. Mhm. Die Kompetenzen und auch die Strukturen sind aus den Unternehmen verschwunden, weil halt immer in der Annahme, man könnte das alles planen, gesteuert wurde. Aber die Kompetenz ist ja, sobald man sich wieder unmittelbar mit den Kunden auseinandersetzt und die Leute, die mit den Kunden im Kontakt sind, denen die Entscheidung überlässt, also auch im Prinzip im Beta-Kodex, Prinzip 10, Könnerentscheidungen, Konsequenz statt Bürokratie ist der Untertitel, sieht man, dass diese Menschen ja die Entscheidung eigentlich schon längst immer getroffen haben oder versucht haben zu treffen. Sonst wären die Unternehmen häufig ja auch gar nicht noch am Markt. Also viele Unternehmen sind ja deshalb am Markt, weil erfolgreich nach wie vor, weil man an diesen Vorgaben vorbei arbeitet. Und dann kann man sich diese ganze Scharade auch sparen und das einfach entfernen aus dieser, also die Friktion, den Sand aus dem Getriebe entfernen. Und bei der Frage nach der Accountability wird mir häufig gestellt, und ich zucke da jedes Mal so ein bisschen zusammen, weil mich das irritiert. Warum ist unsere Default-Annahme, dass man das sicherstellen müsste? Also Leute, die miteinander, füreinander leisten wollen, die wollen das doch. Also die muss man ja nicht durch irgendwelchen Zwang accountable halten. Mhm. Das ist eine, aus meiner Sicht, eine Denke, die aus dem Management an sich stammt. Mhm. Man überträgt Verantwortlichkeit nicht, man übergibt nicht Verantwortung, man lässt Verantwortung nicht zu, sondern man überträgt Verantwortlichkeit und fragt dann nur noch, bist du schuldig? Bist du accountable? Aber das ist eine Frage, die wir in der Wertschöpfungsdynamik nur dann stellen müssen, wenn wir einen Rechtsverstoß oder sowas haben. Der Rest basiert ja auf Vereinbarungen. Und dann ist die Frage, halte ich meine Vereinbarungen ein? Und das ist genauso wie im Markt. Wenn mein Fliesenleger nach x Wochen die Fliesen immer noch nicht an die Wand gebracht hat, dann sage ich, du, wir passen, glaube ich, nicht zusammen. Ich suche mir einen anderen. Ja. Und das ist was wir in der Unternehmung natürlich genauso etablieren. Mhm. Also da kann ich nur nochmal sagen, ich habe ja schon mal beim letzten Mal, glaube ich, auf Ernst Weichselbaum verwiesen, der mit den Nahtstellenvereinbarungen dieses Prinzip sehr, sehr explizit gemacht hat. Schönes Buch, in jedem Unternehmen steckt ein besseres, wo er beschreibt, in seinem Beispiel für ein Produktionsunternehmen, wie man Produktionsabläufe über Nahtstellenvereinbarungen sehr zuverlässig organisieren kann. Und da sind die Teams untereinander eben zu Wert verpflichtet. Das fordern die auch ein, natürlich.
Spannend. Wenn man jetzt noch den nächsten Schritt geht, wir haben relative Ziele, wir orientieren uns am Markt. Bleiben wir mal im positiven Beispiel, das Team oder mehrere Teams sind jetzt erfolgreich im Sinne des Unternehmens. Auch die Leistungen in intern, sagen wir, sind auch erfolgreiche Teams. Wie gehen wir denn mit Geschäftserfolg um und Teilhabe oder Anreize, ne? Also oder Motivation?
Ja, das also ist ein super Thema. Das zeigt auch, wie wir nach und nach uns den unterschiedlichen Prinzipien ganz organisch im Beta-Kodex nähern. Also wir haben uns ja jetzt nicht miteinander abgesprochen. Das sind ja so Themen, die sich einfach einstellen, wenn man das nach und nach durchdekliniert. Und es gibt tatsächlich ein Prinzip, das ist das Prinzip 7, das heißt bedingtes Arbeitseinkommen, Teilhabe statt Anreizung. Mhm. Dem Prinzip wird genau dieses Thema Beteiligung am Unternehmenserfolg grob skizziert. Und es ist im Grunde genommen die Abkehr von den Boni, die auf der Planung oder auf Zielerreichung, statischen Zielen basieren, hin zu der Teilhabe am effektiven Erfolg des Unternehmens. Und das kann man in zwei Dimensionen denken. Das eine ist natürlich ganz offensichtlich die Leistung des Gesamtunternehmens, also der Gesamtorganisation, des gesamten Netzwerks an Wertschöpfungseinheiten. Davon können die Teams profitieren. Man könnte am Ende des Jahres einen Prozentsatz X des erreichten Ergebnisses, des Ertrags der Unternehmung an die Teams ausschütten. Und die zweite Dimension ist, wie gesagt, das kann man gestalten, das muss man nicht gestalten, dass Menschen zusätzlich zu ihrem normalen Lohn einen variablen, teamabhängigen Erfolgsteil bekommen. Das ist dann kein Bonus, der sich an Ziele richtet, sondern das ist ein Arbeitsergebnisanteil aus der Leistung des Teams. Nicht der individuellen Leistung, die ist sowieso eine Illusion in jedem größeren oder in jedem Unternehmen, das nicht aus Einzelpersonen besteht, ist die Einzelleistung eine Illusion. Und selbst Selbstständige bedienen sich ja Dienstleister und Software und was weiß ich nicht alles. Das heißt, dieser Teamerfolg kann ebenfalls zur Teilhabe führen. Und das sind zwei Dinge, die kann man dann herdesignen, die dann auch eine hohe Verbindung der Menschen zum Unternehmen herstellt. Und in der Kombination damit, dass Unternehmen, die sich auf diese Art und Weise organisieren, in der Regel recht, also überdurchschnittlich erfolgreich sind, ökonomisch überdurchschnittlich erfolgreich ist, kann das sogar eine wesentliche Gehaltskomponente werden. Ich bin jetzt kein Advokat dafür zu sagen, man soll alles über variable Gehälter abbilden. Das ist auch nicht die Aussage dieses Prinzips. Aber es geht schon darum, Lasten und Erfolge fair untereinander zu verteilen. Und das ist bei klassischen, hierarchisch dominierten Unternehmen nicht gegeben. Da werden die Erfolge in der Regel bei ganz, ganz wenigen mit formeller Macht gesammelt. Ja. Und Misserfolge werden dann in der Belegschaft in der Regel ausgetragen, manchmal sogar durch Kündigungen oder Ähnliches. Und dieses Prinzip versuchen wir hier eben umzukehren, indem wir sagen, den Erfolg erwirtschaften alle, deshalb partizipieren alle. Und das ist dann wieder eine Frage der konkreten Ausgestaltung. Also die Frage stellen wir uns natürlich hier als Unternehmen Beta-Hof auch. Was ist denn ein fairer Anteil für die Menschen, die hier arbeiten am Unternehmenserfolg? Wie viel können wir denn rausgeben, ohne dass wir unsere Investitionsfähigkeit schwächen und Ähnliches? Aber auch da gibt es keine Blaupause. Das müssen wir miteinander erarbeiten, miteinander verhandeln.
Schöner Punkt, weil daran hatte ich auch gerade gedacht, wenn man jetzt, ähnlich wie von dir, von dem Lebensmittelhändler angesprochene Satz, wir sind alle Unternehmer. Unternehmer müssen ja genauso handeln. Klar kann man man hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Jetzt könnte man sagen, komm, wir schütten die ganzen Gewinne aus, aber wir wissen beide und alle Unternehmer und alle Menschen wissen, es kann auch mal schlechte Jahre geben. Und auf die will man sich vorbereiten. Also es macht gar keinen Sinn, wenn man die fetten Jahre oder nur ein fettes Jahr direkt alles ausschüttet, sondern auch da braucht es ein gewisses Fingerspitzengefühl zu sagen, nee, man will was zurücklegen für unsichere Zeiten und auch da wieder, ne, eine Mündigkeit. Wir wissen das alle im Privaten. Wir haben alle Ersparnisse. Wir wissen alle, dass man vielleicht die Waschmaschine kaputt gehen kann, das Auto oder das Dach. Und da sichern wir uns vor. Und so würden die Teams genauso vorgehen. Die würden dann nicht das ganze Geld sich ausschütten, weil die wissen ja ganz genau, nächstes Jahr könnte es vielleicht ein bisschen schlechter laufen. Auch wenn wir uns vielleicht gut vorbereiten und den Markt erkennen und Trends erkennen, wissen wir trotzdem, es gibt Unwägbarkeiten. Und ich glaube, das nennt man so schwarze Schwäne, die dann einmal komplett den Boden unter den Füßen weghauen und kommt eine Corona-Pandemie. Und da will man sich darauf vorbereiten.
Interessanterweise tangierst du in der Art und Weise, wie du das gerade beschreibst, zwei weitere Prinzipien, die sich auch im Beta-Kodex bewegen. Also auch da siehst du nicht, einfach logisch weiter drüber nachdenken, zeigt, dass es dann immer wieder Prinzipien braucht, um diesen logischen Gedanken einmal zu manifestieren. Und das ist beispielsweise das Prinzip 8, die Geistesgegenwart. Blumig heißt das tatsächlich im Beta-Kodex. Da geht es darum, dass wir Geistesgegenwart heißt es im Deutschen. Ja. Und da geht es darum, dass wir die Vorbereitung statt der Planwirtschaft machen. Also du hast das ja gerade selber gesagt. Ne? Wir bereiten uns vor, sowohl in den Fähigkeiten, die wir erlangen, als auch in den Mitteln, die wir bereithalten. Und ein anderes Prinzip, das du gerade tangiert hast, ist das Prinzip 11, die Ressourcendisziplin. So heißt das Prinzip. Also Zweckdienlichkeit statt Statusgedöns, heißt das so ganz flapsig. Also wir versuchen nicht, Geld auszugeben, wir haben gerade ein gutes Jahr und dann kriegen alle Mitarbeiter in Firmen Porsche, weil das irgendwie ein ganz tolles Zeichen ist und haben aber vergessen, dass wir dafür dann im nächsten Jahr das Geld dann vielleicht für was anderes hätten brauchen können. Und Menschen, die in der Regel eingebettet sind in dieses Unternehmerische, die sich also über die Verbindung, und da haben wir die anderen Prinzipien ja gerade schon herskizziert, sich wirklich als Teil dieses Unternehmens begreifen und nicht nur als Ressource. Die werden anders mit dem Geld umgehen, zweckdienlicher, langfristiger, planvoller. Also wir haben quasi aus dem Gespräch gerade zwei Prinzipien heraus extrahiert und die kann man jetzt festpinnen. Und genauso hat das damals eben dieser Beyond Budgeting Roundtable, der dann aus dem sich heraus dieses Beta-Codex-Netzwerk irgendwann bildete, auch gemacht. Die Formulierungen heute, so wie sie jetzt sind, sind aus dem Beta-Codex-Netzwerk. Sie fundieren aber auf der Forschungsarbeit des Beyond Budgeting Roundtables. Und jetzt haben wir schon fast einfach nur im Gespräch fast alle Prinzipien entdeckt. Ja. Ja, nur, dass wir drüber nachgedacht haben.
Entwickeln die sich eigentlich weiter? Weil man könnte da ketzerisch sagen, du hast die kalifornischen Berge angesprochen. Ich glaube, das war nicht in Kalifornien, sondern irgendwo anders. Aber seitdem auch die agilen Prinzipien, die wurden irgendwann mal an die Wand genagelt, die vier, und sind seit heute noch das Fundament für agile Coaches und Agilisten da draußen und da drin. Haben sich die Beta-Codex-Prinzipien erweitert, ergänzt, verändern die sich? Und gibt es vielleicht auch einen Kontext, ich weiß, dass Transformation, da gibt es dann nochmal weitere Prinzipien, dann könnte man nochmal eine Folge drüber aufnehmen. Weil ich glaube, das ist auch so eine Kritik, die ich an die agilen Prinzipien habe. Wir nehmen die wie so an die Wand gemeißelt, Gott gegeben, aber geführt haben die sich jetzt seit 20, 25 Jahren nicht weiterentwickelt. Und daran sieht man ja auch Beyond Agile oder Modern Agile, also was es da jetzt für Subbewegungen in der agilen Szene gibt, die dann sagen, nee, diese vier Prinzipien werden dem schon lange nicht gerecht, wie wir arbeiten. Da braucht es andere, da braucht es Erweiterungen.
Ja. Zunächst einmal haben sich diese Prinzipien im Laufe der Jahre, das wird ja seit den 90ern, wird das ja in diesem Rahmen hier beforscht, schon immer wieder auch weiterentwickelt. Sowohl in der Sprachlichkeit, aber sowohl als auch in der Zusammensetzung. Und auch wenn man Nils manchmal als recht harten Gesprächspartner wahrnehmen könnte, lädt er dazu ein, diese Prinzipien zu überprüfen. Also ich selber habe ja auch die Möglichkeit, dort mitzuarbeiten, dass die Prinzipien sind ja Creative Commons. Sie sind als Open Source damals 2008 veröffentlicht worden. Sie haben also quasi die Erlaubnis, sich weiterzuentwickeln per Design. Das ist ja so definiert. Also in der Art und Weise, wie sie veröffentlicht wurden. Und ich selbst hatte auch schon Workshops mit Nils Pfleging und Silke Herrmann, die dazu eingeladen haben, diese Prinzipien hart herauszufordern und zu verbessern. Und ehrlicherweise ist es mir in diesem Workshop nicht gelungen, Prinzipien zu finden, die noch besser sind als das. Sollte sich der Kontext, also die Arbeitsrealität, irgendwann verändern und es sich zweckmäßig erweist, dass diese Prinzipien nicht stimmen oder besser sein sollten, dann wird das passieren. Da gibt es ja aus meiner Sicht keinen Zweifel. Also das ist kein Dogmatismus und das sind auch keine heiligen Regeln oder sowas, sondern es ist halt eben ein Set von Prinzipien für zeitgemäße Organisationsgestaltung. Und diesen kann man nicht gerecht werden, wenn man das nicht zumindest immer wieder überprüft. Aber ehrlicherweise, bei aller Kritik, die auch dem Beta-Codex entgegenweht, es bleibt nach wie vor ein konsistentes Set von 12 Prinzipien. Kann sich an alle möglichen abreiben, aber es ist ein konsistentes Set von Prinzipien, nach wie vor.
Ich frage mich, warum da so ein Wind weht. Versucht es ja seit einem Jahr zu verstehen. Ne? Also wenn man sich die Bücher, ich habe es ja auch hier, Organisation für Komplexität, weil wenn man sich die Mühe mal macht, da einzusteigen oder sich die Mühe macht, mit Menschen wie mit dir zu sprechen, und danke an der Stelle für deine Zeit, auch heute wieder viel mitgenommen, wo ich so denke, ist schade, dass da oftmals fast schon wie so eine Art Interessenskonflikt da ist. Hier ist gut oder das Bestehende und hier ist eine Alternative. Nee, da ist vielleicht so eine Abwehrhaltung oder nee, das geht mir nicht weit genug oder da mag ich die Stimmung nicht, was auch immer. Also das so eine erste Reaktion ist oft so eine ablehnende Reaktion. Das finde ich schade, dass wir es vielleicht auch so eine Zeitendenke, dass man Agilität steht ja eigentlich auch für Neugierde, Lernen, sich verbessern wollen, experimentieren, ne? Und finde ich schade, wenn man sich dem nicht öffnet. Siehst du das auch so? Also ich frage mich, wo das herkommt, dass wenn man sich fast schon untereinander so zerfleischt oder sich so in die Würge nimmt.
Ja, ich kann da natürlich auch nur mutmaßen. Ich habe ja auch ein eigenes Empfinden, was das angeht. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Menschen, die sich schon sehr, sehr lange mit dem Beta-Kodex beschäftigen, und sehr lange heißt halt einfach schon über 20 Jahre, dass diese Menschen mittlerweile eben eine große Klarheit erlangt haben über das, was es eigentlich braucht, nämlich wirklich eine grundlegende Systemüberwindung, die Art und Weise, wie wir Organisationen denken und gestalten. Und die Menschen, die sich jetzt anfangen, damit zu beschäftigen, sind einfach aus dem Verhältnis, wie sie jetzt gerade noch ihr Geld verdienen, darauf angewiesen, den Versuch zu unternehmen, ins Bestehende was Neues reintröpfeln zu können. Und die Menschen, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigen, lassen das nicht mehr gelten, weil sie sagen, du kannst in das Bestehende nicht in homöopathischen Dosen irgendwas reintröpfeln und hoffen, dass dann plötzlich eine Systemüberwindung passiert, weil dann ist eine Systemoptimierung das, was du gerade tust. Und das ist ja auch das, was wir auch im letzten Podcast festgestellt haben, was den agilen Vorreitern passiert ist. Vielleicht wussten sie es, vielleicht wussten sie es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wusste es damals in meiner Arbeit nicht. Ist mir erst später klar geworden. Und weil diese ganzen Gedankengänge hunderte und vielleicht tausende Male durch die Köpfe derer gegangen sind, die das schon lange machen und die eben auch sehr prominent mit dem Thema auftreten, sind sie recht vehement, wenn es darum geht, ich sage jetzt mal so ein bisschen mit, man könnte das doch auch ein bisschen und seht das doch nicht so eng und warum müsst ihr das immer so hoch aufhängen? Da sind sie halt einfach an einem Gedankenpunkt schon angekommen für sich, wo sie diese ganzen Hinweise auf eine Abschwächung dieser Prinzipien nicht mehr gelten lassen. Und das wirkt, glaube ich, unvereinbar. Das wirkt dann abstoßend und das kann sogar unsympathisch wirken. Und dann kann das auch sein, dass sich daraus eine Ablehnung der Gedanken an sich oder des Rahmenwerks oder dieses Maßstabs für zeitgemäße Organisation an sich ableitet. Ich erkläre mir das so, weil mir natürlich auch Menschen begegnen, die sagen, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen. Ihr seid immer so radikal oder sowas. Und da muss ich aber dann auch entgegnen, ich stehe ja auch für etwas ein. Also ich stehe ja für was Radikales ein. Ich stehe ja nicht dafür ein, dass wir den Status quo ein bisschen angenehmer machen. Da will ich vielleicht Tischkicker verkaufen. Ja. Das ist aber nicht mein Geschäftsmodell, sondern ich möchte, dass wir wirklich die Organisation, die wir seit 100 Jahren, also die Idee-Organisation, die wir seit 100 Jahren kultiviert haben, dass wir die auf den Prüfstand stellen und hinter uns lassen. Und das geht dann eben nicht, wenn ich zu jedem Kompromiss bereit bin. Das kann natürlich eckig und kantig und sperrig sein, natürlich. Aber ich glaube, das ist ja auch Teil dessen. Wir müssen im Diskurs auch irritieren. Anders geht das nicht. Wir sollen natürlich nicht unflätig sein, ne? Wir sollen es auch nicht eher verletzend verhalten oder sowas. Darum geht's nicht. Aber klar zu sein in der eigenen Position und in der Ablehnung dessen, wie es gerade ist, ist Teil dieses Diskurses.
Das sind gerade die Systemüberwindung, ja, aber nicht Systemoptimierung, weil das würde ja bedeuten, das Bestehende behält man und überwindet man nicht. Ich glaube, das hat auch was zu tun mit, kann mir einfach nur vorstellen, ich bin ja nach Neuseeland ausgewandert, das sind keine leichten Schritte. Ja, also das ist so, was zurückzulassen, was zu überwinden in was Neues, wie du sagst, das ist hat eine gewisse Ungewissheit, aber es ist ja hier was Erforschtes. Also das ist ja nicht wie ein Pionier, der Richtung Moving West, ne, wie damals in den USA und nicht wusste, was da kommt und wann ist der Ozean da. Also es ist ja ziemlich gut erforscht. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Aber ich glaube, viele nehmen das trotzdem so als Vorwand zu sagen, nee, das fühlt sich eher an wie so ein pionierhaftes Vorgehen und eigentlich wissen wir nicht, was passiert. Aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, man weiß eigentlich ziemlich genau, was passiert, wenn man sich auf die Systemüberwindung einlässt. Das ist ziemlich gut erforscht, ziemlich gut schon auch erprobt. Es gibt Fallstudien, also es gibt Unternehmen, die das machen. Ist jetzt nicht so, dass das nur Theorie ist, aber da auch an der Stelle nochmal erwähnt, das ist richtig gute fundamentierte Theorie. Also es ist jetzt auch nichts aus den Fingern gezogen. Ne? Also darf man auch nochmal an der Stelle erwähnen.
Genau. Und wir müssen niemanden überzeugen. Also ich glaube, ein Großteil der Vehemenz entsteht auch daher, dass wir in beide Richtungen immer versuchen, uns zu überzeugen. Aber darum geht's nicht. geht darum, für was zu stehen und damit ansprechbar zu sein, wenn Menschen mit einem daran arbeiten, darüber reden wollen. Ich glaube, viel von der Hitze im Social Media passiert daraus, dass wir immer versuchen, dem anderen mit einer ganz kurzen Nachricht eine Überzeugung überzuhelfen. Und niemand wird überzeugt. Das ist ja eine Illusion. Und dann entstehen diese schrillen Töne. Da können wir uns eine größere Entspanntheit erlauben. Da gibt es Menschen, die sagen, Leute, da ist eine Alternative, die ist in so vielen Dimensionen besser, erwartbar besser als das, was wir jetzt gerade machen. Wenn du darüber reden willst, mach das. Lies ein Buch, kannst du dir angucken, gucken, hör dir einen Podcast, guck dir ein Video dazu an, sprich mit mir. Das ist ja auch das, was wir hier machen. Ja? Wir haben einen Ort erschaffen, wo wir sagen, wenn du darüber sprechen willst, wie du dein Unternehmen verändern kannst, wie du den Menschen mehr zutrauen kannst, komm her, red mit uns drüber. Verbring hier ein Offsite, bring deine Kollegen, deine Führungskräfte, wer auch immer, bring die mit und lass uns miteinander in den Diskurs gehen. Hier ist auch noch schön, ja, dann kann man auch noch ab hier sitzen oder an der Feuertonne. Also ich kann auch nicht mehr tun, als dieses Angebot aufrecht zu erhalten.
Schönes Schlusswort, wie ich finde. Und das ist ein sehr, sehr tolles und sehr, sehr wichtiges Angebot, wie ich finde. Und du hast es so schön gesagt, das kann, also ich erkenne das ja selber, wie wenn man für was steht, was vielleicht von anderen als radikal tituliert wird, fühlt sich das vielleicht hier und da ein bisschen eckig und kantig an. Und ich finde, du machst es beeindruckend schön, wie du die Position hältst, die Position vertrittst. Nicht in einer eckig und kantigen Art und Weise, wie ich finde, sondern in einer charmanten, einfühlsamen Art. Aber du stehst für was. Ne? Also das finde ich schön, also diesen Kompromiss, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ne? Ich habe es ja viel einfacher. Ich sitze ja nur da und höre dir zu und stelle mal hier und da hoffentlich die ein oder andere gelungene Frage. Von daher vielen Dank für das Angebot, vielen Dank für deine Gedanken und ich bin mir sicher, dass du auch in Zukunft nochmal bei der Podcast vorbeikommen wirst, weil ich habe eben schon gedacht, es gibt ja auch noch ein paar Transformationsprinzipien, die man ja genau deswegen ja auch erforscht und entwickelt hat, weil man festgestellt hat, das eins ist für die Organisation und die anderen sind dafür, wie man dahin kommt und vielleicht gibt eine ganz tolle Anschlussfolge. Von daher, für alle, die Lust haben, mehr über Stefan Veluda und den Beda-Hof zu erfahren, den Links dazu gibt es in den Shownotes. Und wer bis hier jetzt noch zugehört hat, vielen Dank an der Stelle, weiß ich sehr zu schätzen. Ich glaube, das sind hier und da gar nicht so einfache, zu verdauende Gedanken, aber wenn man sich mal darauf einlässt, wie wir es heute gemacht haben, ne, Stefan, so vom Gedankenexperiment her, dann kommt man an vielen Fragen vorbei und dann auch logischerweise an den Prinzipien. Wir haben jetzt bewusst nicht alle 12 tangiert und wollten wir auch gar nicht, sondern sind einfach mal auf diese Gedankenreise eingegangen. Und wenn euch das gefallen hat in dem Interview, schaut euch Stefan gerne auf LinkedIn an, sein Blog, alle Links in den Shownotes und teilt gerne Agiler Senf mit einem Freund, Freundin, Kolleginnen, weil davon lebt ein Podcast, weiterempfohlen zu werden. Gibt es von dir noch ein Schlusswort, Stefan, an der Stelle?
Nee, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Interesse an dem Thema nach wie vor. Und ja, vielen Dank fürs Hosting, lieber Danny.
Danke dir. Bis demnächst. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald!